Deutschlandfunk. Interview der Woche.
Mit Andreas Mein am 4. Adventssonntag, zugleich Heiligabend, und mit einem Gast, der sich freuen kann über ein päpstliches Weihnachtsgeschenk. Der Gast ist Michael Gerber, stellvertretender Vorsitzender der katholischen Deutschen Bischofskonferenz und Bischof von Fulda. Und das Geschenk: der Vatikan erlaubt die Segnung homosexueller Paare. Darüber werden wir im Verlauf der kommenden 25 Minuten auch sprechen, ebenso wie über düstere Seiten dieses für beide Kirchen recht düsteren Jahres. Aber beginnen wollen wir mit dem gesellschaftlichen Klima hierzulande und dem Zustand unserer Demokratie. Wir sitzen uns gegenüber beim Hessischen Rundfunk in Fulda, wo wir das Gespräch am Mittwoch aufzeichnen. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Guten Morgen, Bischof Gerber.
Guten Morgen und herzlichen Dank fürs Interesse.
Herr Bischof Gerber, lassen Sie uns das gesellschaftliche Klima ansprechen, auch wenn Weihnachten vor der Tür steht. Es hilft ja nichts, die Dinge schön zu reden. Wie erleben Sie als Bischof die politische Kultur und die Debattenkultur allgemein?
Die Herausforderung ist, dass wir natürlich stark auch in der Kultur von Zuspitzungen geprägt sind, auch von mancher Polarisierung. Die Herausforderung, die wir gerade jetzt, wenn wir an den Advent schauen, an die Klimakonferenz, die war, an das Ringen der EU, an die Haushaltsberatungen jetzt bei uns im Bund. Wir haben Fragen von einer hohen Komplexität, die auch letztlich miteinander zu tun haben. Ob das die Frage der Klimaentwicklung ist, bis hin zur Migration, die politische Lage. Und das ist eine ganz große Herausforderung, Komplexität als solche anzunehmen, zu verstehen, dass es nicht die einfachen Antworten und die einfachen Lösungen sind. Ich sage das immer wieder auch gerade jungen Menschen: Vorsicht von den allzu leichten Antworten, ob in Politik oder auch in der Kirche oder auch sonst wo. Eine Demokratie braucht eine kritische Masse von Menschen, die bereit sind und in der Lage sind, Komplexität als solche anzuerkennen und es auszuhalten, dass es eben nicht die einfachen Antworten gibt. Und ich sehe auch unseren Beitrag als Kirchen darin, einen unserer Beiträge darin, Menschen zu helfen, diese Komplexität auszuhalten.
Die einen denunzieren alle, die es wagen, einen konservativen Gedanken zu äußern, als rechts. Die anderen unterstellen, dass Wokeness und ein Plädoyer fürs Gendern auf Staatsstreich und Revolution hinauslaufen. Sie sind kein Politiker, sondern Bischof. Aus einer theologischen Perspektive, wie kann diese Gesellschaft ihre Mitte wiederfinden?
Ihre Mitte in dem Sinne, dass wir eine Haltung ausprägen, dass das, was uns verbindet, immer größer ist als das, was uns unterscheidet. Das, was uns verbindet, muss sein die Sorge um den Menschen und der Respekt vor der Würde eines jeden Menschen. Wenn das in unserem Bewusstsein deutlich ist, dann können wir auch mit den Unterschieden und mit den sehr gegenseitigen Positionen anders umgehen.
Chaos allenthalben, Vermüllung der Großstädte, nicht alle, aber ein Blick nach Köln oder Berlin genügt. Runtergewirtschaftete Infrastruktur, Bahnen, die entweder gar nicht mehr fahren oder 50 oder 90 Minuten länger brauchen. Und dann die Weltlage, die haben Sie auch schon angesprochen. Sie sind viel unterwegs und mit Menschen im Gespräch, überwiegend mit katholischen Menschen vermutlich. Die sind womöglich auch überlastet und geprägt von Nervosität, Depression, Unsicherheit. Was hören Sie?
Wir erleben das ganz konkret etwa bei uns in Fulda. Wir haben dort ein sehr großes, traditionsreiches Unternehmen, das jetzt kurz vor Weihnachten bekannt gegeben hat, dass es den Standort mit 1000 Arbeitsplätzen komplett aufgibt. Das macht für mich an diesem Beispiel sehr deutlich, wie es vielen Menschen in diesem Land geht, die Existenzängste haben, die ihre Zukunft jetzt völlig neu umplanen müssen. Und das ist für mich wichtig, mit diesen Menschen so gut es geht in Kontakt zu sein. Ich mache das an einem Beispiel. Wir haben jetzt eine Krippe in der Fuldaer Stadtpfarrkirche auf meine Initiative gestaltet, die genau diese Problematik dieser Firmenschließung aufgreift. Und es ist ein Mitbruder immer wieder an dieser Krippe da, tagsüber, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Und das ist sehr bewegend, welche Geschichten diese Menschen auch erzählen. Also das sehe ich schon als Aufgabe, so wie es geht, zumindest als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen. Ob die Menschen das dann wählen, ist dann ihre Entscheidung. Aber ich nehme das sehr deutlich wahr, die Zukunftsängste, die Menschen umtreibt.
Meine Fragen sind womöglich Teil des verbreiteten Nörgelns. Umgekehrt gibt es auch, ja, ich nenne es mal so, toxische Positivität, die alles schön redet und nicht hinschaut, was im Argen ist. Welche Haltung finden Sie erstrebenswert zwischen diesen Polen?
Es geht schon darum, einerseits sehr nüchtern wahrzunehmen, was in dieser Welt ist. Alles andere verletzt gerade auch die Menschen, die sehr unmittelbar betroffen sind, auch von großen Herausforderungen. Das gilt es ernst zu nehmen. Diese Menschen auch zu begleiten, so gut es geht. Und aber zugleich auch darauf aufmerksam machen, Weihnachten ist ein Fest der Hoffnung. Die Menschen, die zur Krippe kommen, diese Ersten, die Hirten, die sind gezeichnet vom Leben, die sind marginalisiert. Und die Botschaft von Weihnachten ist, wie mich mein Leben gezeichnet hat, ich habe einen Platz bei Jesus, ich habe einen Platz in der Gemeinschaft derer, für die Jesus wichtig ist. Da sind es jetzt Maria und Josef. Aber das ist für mich ein Bild, auch ein Hoffnungsbild, was unsere Religion wirklich auch vermitteln kann, dass ich gerade mit meinen Grenzen einen Platz habe und dass mir das eine neue Perspektive ermöglicht, auch neu meine Situation in den Blick zu nehmen. Die Botschaft ist ja nicht, dass sich in Bethlehem alles ändert, nur weil Maria und Josef und Jesus da waren. Aber die Botschaft ist die, dass die Menschen, die zur Krippe kamen, anders wieder weggehen. Das gilt für die Hirten und das gilt in anderer Weise für die Sterndeuter. Und das ist für mich so eine Botschaft für Weihnachten. Wir gehen anders von der Krippe wieder weg, wir gehen gestärkt weg und wir können uns den Herausforderungen unseres Lebens stellen.
Politische Komplexität anerkennen. Dafür haben Sie eben plädiert. Das innenpolitisch heiße Eisen ist ja ganz offensichtlich die Migrationspolitik. Die Kommunen sind hoffnungslos überfordert. Wie erleben Sie diese Überforderung in Fulda und bundesweit?
Wir versuchen einerseits, so gut es geht, auch von der Kirche mit zu helfen. Das ist einerseits Seelsorge für Geflüchtete. Ich denke jetzt gerade auch an Menschen, die aus der Ukraine kommen. Das sind aber für unsere ganzen konkreten Angebote auch nochmal im Blick, was die Caritas tut hier vor Ort. Und nicht zu vergessen, was unsere Caritas weiterhin tut und die Malteser tun im Blick auf die Herkunftsländer. Das ist für mich sehr, sehr entscheidend, dass wir als Kirche mit unseren Kontakten, die wir wirklich in die Tiefen Afrikas und dahin haben, wo Migration ausgelöst wird, dass wir darauf aufmerksam machen, auf die Herausforderungen dort und dass wir nachhaltig auch nochmal Entwicklungshilfe betreiben, die Fluchtursachen verhindert. Das andere ist, wir brauchen sicherlich eine deutlich geregeltere Migration. Wenn ich jetzt denke, die Initiative, die etwa die katholische Gemeinschaft St. Egidio in Rom gestartet hat, mit sogenannten humanitären Fluchtkorridoren, also nochmal anders zu schauen, wer vor unseren Grenzen ist denn in welcher prekären Situation, denke vor allem an Frauen, an Kinder, an Menschen mit Behinderung, da sind wir sicherlich in Zukunft gefordert, differenzierter hinzuschauen, wer ist wirklich wie hilfsbedürftig und wie können wir da auch nochmal größer unterscheiden, wer den Weg zu uns findet.
Michael Gerber, Bischof von Fulda, Jahrgang 1970, 53 Jahre alt und seit 3 Monaten stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz im Deutschlandfunk, im Interview der Woche. Herr Bischof Gerber, seit dem 7. Oktober, dem Tag der Anschläge von Hamas-Terroristen auf Israel, haben Sie mehrfach betont, Katholiken seien solidarisch mit ihren älteren Geschwistern im Glauben. Dass Christen die jüngeren Schwestern und Brüder der Juden sind, vielleicht können Sie das nochmal durchdeklinieren am Beispiel von Weihnachten.
Wir können unsere eigene Religion nicht verstehen ohne die Wurzeln im Judentum. Maria und Josef und auch Jesus haben sich ganz in der Tradition Israels verstanden und auch diejenigen, die die Schriften, die wir heute als die Schriften des Neuen Testamentes kennen, formuliert haben, haben diese ganz aus der Tradition Israels geschrieben. Das ist eine ganz wichtige Entwicklung für uns als katholische, aber parallel auch als evangelische Kirche, gerade nach den furchtbaren Ereignissen des Zweiten Weltkriegs nochmal tiefer entdeckt zu haben. Wo sind unsere Wurzeln im Judentum und was heißt das jetzt für den Dialog mit den älteren Schwestern und Brüdern im Glauben? Wir können uns nicht verstehen ohne diesen Bezug zum Judentum.
Geschwisterlichkeit schließt aus, dass die Heimstatt der Geschwister, also das Zuhause, der Staat Israel, in seiner Existenz in Frage gestellt wird.
Also das Existenzrecht Israels darf in keinem Fall in Frage gestellt werden. Es geht damit auch um die Existenz des Judentums an sich. Jüdinnen und Juden haben das Recht, hier einen Staat zu haben.
Gilt für Israel das Selbstverteidigungsrecht?
Das gilt auf alle Fälle. Ich glaube, wir müssen hier auch einen Schritt zurücktreten. Das ist für uns letztlich kaum emotional nachvollziehbar, was es heißt, als Jüdin und Jude zu leben, erlebt zu haben in der deutschen Geschichte. Wir wurden versucht, ausgelöscht zu werden, nur auf dem Hintergrund dessen, weil wir Jüdinnen und Juden waren. Nicht, weil wir irgendeine Position vertreten haben oder irgendetwas getan haben. Und das ist ja letztlich die Botschaft, die gerade jetzt auch vom Iran wieder gesendet wird und von den entsprechenden Helfershelfern. Und was das für eine Dynamik auslöst, es braucht auf diesem Hintergrund ein klares Bekenntnis zum Selbstverteidigungsrecht Israels.
Führt Israel in Gaza einen legitimen Krieg?
Israel führt einen Krieg, so verstehe ich das, gegen die Hamas und damit gegen eine Organisation, die eindeutig terroristisch unterwegs ist. Sowohl das, was mit den Geiseln passiert ist, das sind für mich, für, denke ich, die allermeisten zivilisierten Menschen in unserem Land völlig untragbare Bilder. Und man darf das nicht vergessen, da geht es auch nochmal jetzt um die moralische Frage, wer trägt denn Verantwortung für das Leid der Zivilbevölkerung? Wie stark ist denn die Zivilbevölkerung in Gaza nicht auch ein Stück weit auch in Geisel der Hamas? Stichwort lebendige Schutzschilde und wie hier verquickt ist Orte von Hilfe und Orte von Waffenlagerung. Das ist die große Herausforderung, dass wir es hier weiterhin mit einer Organisation zu tun haben, die terroristisch unterwegs ist und deren Ziel die Auslöschung Israels ist.
Sie haben bei jener ersten größeren Solidaritätskundgebung für Israel Mitte Oktober davon gesprochen, der Antisemitismus wurzele auch in einer Schuldgeschichte des Christentums. Wie kann verhindert werden, dass diese Schuldgeschichte fortgeschrieben wird?
Da sehe ich uns sehr stark in der theologischen und religiösen Bildung, deutlich zu machen, was ist das ganz positive Erbe Israels für uns als Kirche, was ist das positive Erbe für uns Israel auch für die Gesellschaft und das ist eben ein Erbe, das wir von Israel haben, dass wir kritisch auf unsere eigene Geschichte schauen. Das ist ein ganz wichtiges Erbe. Wenn wir die Schriften Israels anschauen, dann geht Israel sehr kritisch mit der eigenen Geschichte um. Die Könige, die Herrscher Israels werden fast durchgängig als sehr differenziert kritisch dargestellt. Auch ein David und ein Salomon. Und das ist ein Erbe, das wir vom Judentum haben und das gerade in unserer Zeit heute so wichtig ist, angesichts etwa eines Präsidenten Putin, der seine Geschichte eben so umschreiben lässt, dass sie eben gut passt für sein Regime. Da ist Israel ein kritischer Faktor und das ist etwas, was wir im jüdischen Erbe haben für das Christentum, aber hoffentlich auch für unsere westliche zivile Gesellschaft.
Michael Gerber, Vizevorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz im Deutschlandfunk. Herr Bischof Gerber, viele Kommentatoren haben dieser Tage von einem vorgezogenen Weihnachtsgeschenk gesprochen, das Papst Franziskus gemacht hat. Homosexuelle Paare dürfen nun gesegnet werden. Ein Durchbruch, eine kleine Revolution oder doch nur ein Tippelschritt? Was meinen Sie?
Es ist tatsächlich nochmal eine Veränderung, deutlich auch ein Schritt, würde ich sagen, wenn Sie etwa auf den 31. Abschnitt schauen, dort wird deutlich betont, ein wertschätzender Ton findet sich hier im Blick auf das, was gleichgeschlechtliche Menschen in ihrer Partnerschaft leben. Das haben wir so nicht bisher in Texten gehabt. Und ich halte das auch als universalkirchliches Dokument für sehr wichtig. Wenn Sie die entsprechenden Texte vor und nach der ersten Synodalsitzung in Rom lesen, der universalkirchlichen Synode, dann haben Sie da deutlich dokumentiert, dass die Frage eines adäquaten Umgangs mit gleichgeschlechtlichen Paaren, mit homosexuellen Menschen, weltweit universalkirchlich ein Thema ist und dass diese Frage gestellt wird. Ich habe das selber im Vatikan im Sommer in einer Konferenz sehr deutlich gemacht. Angesichts dessen, was wir an Diskriminierung erleben, ob in Uganda oder in anderen Staaten, also wo Menschen, die in gleichgeschlechtlichen Beziehungen leben, sehr in Gefahr sind, braucht es hier ein sehr klares politisches Signal, auf welcher Seite die Kirche steht und mit welchen politischen Kräften sie sich auf keinen Fall in so einer Frage solidarisieren kann. Auch so verstehe ich dieses Dokument als ein klares politisches Signal.
Sie haben Punkt 31 dieser Erklärung hervorgehoben. Wobei selbst die Kollegen von Vatican News, also Angestellte des Papstes, die sprachen von einem theologischen Eiertanz. Wie werden Sie die Vatikanische Erklärung der Glaubensbehörde konkret umsetzen?
Da steht ja dazu sogar schon einiges drin dann. Das ist die Frage, wenn eben gleichgeschlechtliche Paare kommen und um den Segen bitten. Das Dokument ermutigt dazu, diese Paare in einer geeigneten Art und Weise zu begleiten.
Aber wie?
Dass man mit ihnen auf ihre Beziehungsgeschichte schaut und dass man mit ihnen schaut, und was ist jetzt ihr Wunsch, was ist ihre Sehnsucht, wo bitten sie um den Segen und in welcher Form, die einfach auch passt, kann dann dieser Segen auch nochmal gegeben werden. Da ermutigt dieses Dokument ja auch zu einer gewissen Kreativität, und mit dieser Kreativität werden wir einerseits Erfahrungen sammeln und wir werden natürlich auch auf die Menschen hören, die damit bereits Erfahrungen gesammelt haben. Denn ein Stück weit beschreibt natürlich dieses Dokument auch das, was es in Deutschland auch schon gibt.
Allerdings sagt das Dokument auch, das Ganze soll nicht in einer Kirche stattfinden, nicht im Rahmen eines Gottesdienstes. Ich frage jetzt mal zugespitzt, soll es dann auf dem Domplatz stattfinden oder vor dem Hauptbahnhof in Fulda?
Es steht nicht drin, dass es nicht in einer Kirche stattfinden darf. Es steht zum Beispiel drin, dass es in einem Heiligtum stattfinden kann. Das muss man sich nochmal genau anschauen, in welchen geistlichen Orten wie. Und ich glaube, das hilft jetzt wenig, hier in eine Kasuistik zu verfallen. Das darf und so nicht und so. Ich glaube, es geht nochmal darum, diesen Grundduktus dieses Dokumentes anzuschauen. Es geht um eine adäquate Begleitung von Paaren und dann zu schauen, in welcher Feierform und wie passt es dann eben auch in der Segensform. Mal gut zu schauen, wo passt es hin, ja? Das wird sich, glaube ich, auch entwickeln. Aber Sie müssen dieses Dokument auch wirklich als ein weltkirchliches Dokument lesen, auf dem Hintergrund, dass in vielen Ländern die Frage so gar nicht offen in der Kirche bisher diskutiert wurde. Und angesichts dessen ist das ein Schritt, ja. Das ist ja gar nicht so einfach, ein Dokument zu schreiben, das jetzt plötzlich für alle Situationen in der weltweiten Kirche passt.
Herr Bischof Gerber, das kommende Jahr, das wird kirchlicherseits am 25. Januar damit beginnen, dass die evangelische Kirche in Deutschland, die EKD, ihren ersten bundesweiten Missbrauchsbericht vorstellen wird. Das haben Sie schon hinter sich, und zwar einige Jahre. Man könnte sagen, die EKD ist dann ein bisschen in ihrem Windschatten gesegelt. Als Bischof werden Sie sagen, ich kenne keine Schadenfreude, aber vielleicht doch ein wenig Erleichterung, dass Sie im kommenden Jahr vielleicht nicht mehr im Zentrum der Kritik stehen?
Nein, das hilft uns wirklich nicht weiter, so eine Haltung. Dazu sind wir auch wirklich in einem offenen und ehrlichen Austausch mit den Vertreterinnen und Vertretern der evangelischen Kirche. Welche Erfahrungen macht ihr? Welche machen wir?
Ja, welche Fehler sollen die nicht machen? Die evangelischen Kollegen und Kolleginnen.
Man kann sicherlich kritisch sehen, ob das hilfreich ist, dass wir 27 Berichte jetzt in den Bistümern nacheinander alle halbe Jahr veröffentlichen.
Und mit unterschiedlichen Kriterien und Ansätzen.
Ja, da haben wir, glaube ich, jetzt inzwischen auch durch die Abmachung, die es mit dem damaligen Beauftragten, Herrn Röhrig, gegeben hat, auch nochmal einen gewissen gemeinsamen Standard, den wir natürlich immer weiterentwickeln müssen. Ich denke etwa auch an den Einbezug auch von Betroffenen in den ganzen Aufarbeitungsprozess. Das war für uns in Fulda selbstverständlich, dass die Kommission erst dann ihre Arbeit beginnt, wenn der zuständige Betroffenenbeirat gebildet ist und dann eben auch Mitglieder in die Kommission entsenden kann. Deswegen hat es bei uns auch ein bisschen länger gedauert. Da lernen wir auch voneinander. Das ist ja auch wichtig, dass mit den Jahren auch Erkenntnisse einfach durch die Studien zutage treten, die dann wieder das Setting für die nächsten Schleifen dann auch prägt. Wir sind einfach in Deutschland sehr föderal aufgestellt, ja, und das schlägt auch in der Kirche durch.
Herr Bischof Gerber, im November ist die 6. Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung erschienen, an der erstmals auch die katholische Kirche hierzulande beteiligt war. Demnach nimmt die Religiosität selbst unter Kirchenmitgliedern ab. Was sind aus Ihrer Sicht die Konsequenzen aus dieser Studie?
Das ist für uns als Kirche vermutlich oder Kirchen in der 2000-jährigen Geschichte des Christentums ein neuer Faktor, dass wir es mit einer sehr großen Gruppe von Menschen zu tun haben, die sich deutlich als säkular bezeichnen. Das Christentum ist faktisch seit Paulus immer davon ausgegangen, es gibt so eine Suchbewegung, anonymes Christentum hat es Karl Rahner genannt. Und das ist die kritische Frage, können wir das voraussetzen oder unterstellen wir damit Menschen eine Suche, die sie so möglicherweise nicht haben? Und wie gehen wir damit um? Und wie stellen wir uns auch dieser neuen Situation? Das reicht nicht einfach dann, sich darauf zu beziehen, früher war alles besser. Das ist tatsächlich eine theologische Herausforderung für uns. Also wie sind wir im Dialog mit Menschen, die zunächst einmal von sich sagen, nein, bei mir gibt es diese Suchbewegung so nicht, dass wir denen nichts unterstellen. Das hat auch Folgen für die Gesellschaft. Also mich hat natürlich auch nachdenklich gemacht, dass offenbar bei den religiös gebundenen, konfessionell religiösen, die Bereitschaft zum Ehrenamt fast doppelt so hoch ist wie bei denen, die sich dezidiert als säkular bezeichnen. Da ist für mich die Frage, das Christentum vermittelt eine Botschaft, du bist gehalten im Letzten. Und wer sich als gehalten im Letzten erfährt, auch seelisch gehalten im Letzten erfährt, der kann sich den vorletzten Fragen, in Anführungszeichen, also dem Engagement in der Welt, vielleicht doch nochmal in einer gewissen Freiheit stellen. Ich schließe auf keinen Fall aus, dass Menschen das auch aus einer dezidiert säkularen Perspektive tun können. Und das tun sie auch. Und davon profitiert unser Land ungemein. Aber das ist dann eben auch nochmal die Herausforderung, aus welcher Quelle lebe ich? Das muss auch ein Säkularer für sich nochmal klären, auch wenn er es jenseits der Religion tut.
Es ist Weihnachten, Christen feiern, ein Handwerker namens Josef, ein Bauarbeiter und Miriam, Maria, seine spätere Frau, die ein Kind bekommt in Nazareth. Was da erzählt wird über Bethlehem, das sind Glaubensgeschichten. Aber was lässt sich lernen von diesem Zimmermann und seiner Miriam, auch bildlich gesprochen und womöglich aus nicht-konfessioneller Warte?
Miriam, so wie sie tatsächlich auch wohl von Josef genannt wurde, ist eine Frau, die extremst herausgefordert ist. Ja, sie bekommt ein Kind und kann kaum verständlich zu machen, wie kommt es zu diesem Kind. Ja, sie soll zuerst zu Elisabeth und dann muss sie hochschwanger nach Bethlehem gehen. Extremst herausgefordert. Das, was sie offenbar ausgezeichnet hat, ist eine seelische Erfahrung, die steht in diesen Worten, du bist voll der Gnade. Das heißt, sie hat aus einer inneren Erfahrung von Fülle, von Beschenktsein gelebt, trotz den widrigen äußeren Umständen. Und das ist für mich eine seelische Dynamik, die gerade für unsere Zeit sehr, sehr relevant ist. Woraus definiere ich mich? Vor allem vom Defizit, von dem, was mir fehlt? Oder lebe ich aus einer inneren Fülle und kann ich gerade aus dieser inneren Fülle dann nochmal ganz existenziell herausfordernde Wege zu gehen? Das gibt mir Miriam mit. Und ich glaube, auch dann, wenn man nicht gläubig ist, kann das etwas ganz Wichtiges sein. Josef muss immer wieder Entscheidungen treffen, die eigentlich seinem bisherigen Weltbild widersprechen. Aber Josef wird darauf hingeführt, dass er diese Entscheidungen trifft unter dem Aspekt, was dient einem mehr an Leben für ihn selbst und vor allem auch für die Menschen, die ihm anvertraut sind. Und das ist eine der großen Fragen auch für unsere Gesellschaft, uns zu fragen, was dient diesem mehr an Leben der Menschen, für die wir Verantwortung tragen, natürlich inklusive uns selbst.
Dass jemand die Chuzpa hat, diese Geschichte zu erzählen, dass also einfache Leute in prekärer Lage ein Kind zur Welt bringen, das wahrer Gott und wahrer Mensch sei, wie Christen später dann glauben, und das dann auch noch in einem stinkenden Stall. Also das kann man ja eigentlich nicht erfinden, ne?
Das meine ich auch, auch wenn Sie die damalige Zeit lesen, wenn Sie schauen, wie Heldengeschichten sonst geschehen, wenn Sie die Odyssee anschauen, wie wird ein Odysseus dargestellt, das weicht deutlich davon ab. Da muss man eigentlich, wenn man sowas schreibt, damit rechnen, dass einen alle auslachen. Und allein, dass das nicht passiert, sondern dass diese Geschichte diese Wirkung hat. Sie können das Christentum ja auch nur verstehen von der unmittelbaren Wirkung, die das hat. Und zwar sehr schnell in den Jahrzehnten nach dem Tod Jesu, in dem diese Texte entstanden sind. Das ist ein Hinweis darauf, da ist etwas passiert in diesen Jahren, in denen Jesus unterwegs war, in Galiläa, im Heiligen Land, das Menschen nachhaltigst verändert hat.
Sollten wir in einem Jahr wieder beisammensitzen, was wünschen Sie sich? Welche Herausforderungen, Krisen, Probleme sollten Ende des Jahres 2024 abgeräumt sein?
Also das allererste ist, glaube ich, das wollen wir alle, dass sowohl die großen Kriege im Heiligen Land als auch in der Ukraine beendet sind. Es geht hier gerade auch in der Ukraine deutlich auch um einen Kampf von zwei Weltanschauungen, freiheitlich-demokratisches oder eben auch ein sehr autoritäres von Putin. Da wünsche ich mir, dass in diese Richtung etwas geht. Ich wünsche mir auch, dass es zu keinem weiteren Erstarken von autoritären Diktaturen kommt. Auch manche Wahlergebnisse haben uns in letzter Zeit hoffnungsvoller gestimmt, andere eher weniger. Das wird eine der ganz großen Fragen sein. In welche Richtung schlägt das Pendel künftig aus? Das sind, glaube ich, die großen Fragen. Und ich würde mir natürlich auch wünschen, dass wir auch im Blick auf Klima einen Schritt weiterkommen, auch im Blick auf Migration nochmal stärker eine Differenzierung hinbekommen. Wer ist wirklich wie schutzbedürftig und was können wir vor allem auch tun, nachhaltig tun, um Fluchtursachen zu vermeiden?
Und was wünschen Sie sich persönlich für dieses Weihnachtsfest?
Ich wünsche mir Begegnungen, da freue ich mich auch sehr drauf, auch Begegnungen mit lieben Menschen, auch mit Menschen, die ich sonst das Jahr über auch selten sehe. Und ich wünsche mir auch überraschende Momente und Einsichten. Wir Menschen, und das ist mir ganz wichtig, sind Menschen, die dazu berufen sind, lebenslang zu wachsen, lebenslang neue Erfahrungen zu machen. Auch dafür steht für mich das Weihnachtsfest, dass es neue Horizonte erschließt, so wie damals den Hirten und den Sterndeutern.
Dann möge das in Erfüllung gehen. Bischof Michael Gerber, Bischof von Fulda, schön, dass wir uns hier beim Hessischen Rundfunk treffen konnten. Danke für das Gespräch und Ihnen und allen, die Ihnen wichtig sind, ein wunderbares Weihnachtsfest.
Vielen Dank, auch Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest.